Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Hallo Jens, grüß dich erstmal. Hallo.
Ja, moin moin, grüß Gott. Freue mich, dass wir heute wieder einen exklusiven Gast haben, der praktisch um die Ecke sitzt.
Genau, so sieht es aus. Einen sehr interessanten Gast, den hatten wir hier schon mal bei uns im Podcast. Dr. Volker Schmiedl ist unser Gast heute. Hallo Volker, grüß dich.
Buen dia aus Mexiko, wo ich mich gerade befinde.
Ja, das ist super. Vielen Dank, Volker, dass du heute uns zur Verfügung stehst für das Interview hier aus Mexiko zugeschaltet. Wir nehmen heute auf 17 Uhr. Bei Volker, guten Morgen sozusagen.
10 Uhr morgens.
Genau. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die wenigen, die den Volker nicht kennen, würde ich ihn nochmal ganz kurz vorstellen. Ihr bekommt aber auch alle Infos über den Volker und über das Thema. Das haben wir noch gar nicht angesprochen, über das wir sprechen wollen. Kommt aber gleich, ein bisschen Spannung muss sein. Ihr bekommt alle Informationen in den Shownotes. Also zu Volker Schmiedl kurz. Dr. Volker Schmiedl war 25 Jahre Arzt, ist jetzt im Unruhestand, würde ich sagen. Er hat mir eben im Vorgespräch gesagt, dass er mehr zu tun hat als in seiner aktiven Zeit. War 20 Jahre lang, mehr als 20 Jahre Chefarzt in einer Klinik für ganzheitliche Medizin in der Habichtswald-Klinik in Kassel. War unter anderem Weiterbildungs- bzw. Fortbildungsleiter der Ärztegesellschaft für Erfahrungsheilkunde, war außerdem auch Mitglied der Arzneimittelkommission und ist 2015 dann in die Schweiz ausgewandert, war dort an einem komplementärmedizinischen Zentrum tätig und hat auch ganz, ganz viele Publikationen verfasst, letztendlich zu ganz, 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 ganz vielen Themen, Diabetes, Omega-3, Leber, Galle, Darm und auch zu einem ganz, ganz wesentlichen Thema, nämlich Cholesterin. Und deshalb haben wir ihn heute auch eingeladen. Unser Thema ist zum zweiten Mal, wir haben schon mal eine Episode gemacht zu Cholesterin, aber es gibt neue Erkenntnisse, es gibt neue Studien. Und darüber wollen wir mit Volker und mit Jens heute diskutieren. Nochmal herzlich willkommen, Volker, bei uns.
Ja, sehr gerne.
Ja, und lass uns direkt mal einsteigen, ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Es gab seinerzeit mal eine sogenannte Framingham Heart Study. Die sollte eigentlich beweisen, dass Cholesterin ursächlich für Arteriosklerose verantwortlich ist oder dass Cholesterin Arteriosklerose verursacht. Und die Studie konnte das aber niemals zweifelsfrei beweisen. Und sie konnte aber zeigen, dass eine Korrelation zwischen erhöhten Cholesterinwerten im Blut und einem erhöhten Risiko für die Entwicklung von Herzkrankheiten, einschließlich auch Arteriosklerose, ist. Aber die Korrelation bedeutet nicht zwangsläufig natürlich auch Kausalität. Also das konnte nicht bewiesen werden. Und lass uns einfach mal da einsteigen, wie sich das so alles entwickelt hat.
Ja, kleine Korrektur. Ich bin so jetzt über 40 Jahre lang praktisch tätig gewesen.
Entschuldigung.
25 Jahre, kein Problem. Und diese Framingham Heart Studie, also die war auch niemals so angelegt gewesen, eine Kausalität zu beweisen. Es ging gar nicht, weil es war eine sogenannte epidemiologische Studie, also wo man einfach die gesamte Bevölkerung des amerikanischen Städtchens Framingham zu Versuchspersonen erklärt hat. Das war schon freiwillig, die sind gefragt worden und haben dann regelmäßige Untersuchungen bekommen, was ja nicht jeder Amerikaner bekommt. Also es war schon attraktiv gewesen, auch teilzunehmen. Und da wollten die einfach gucken, wer kriegt denn Herzinfarkte, weil der Herzinfarkt ist eigentlich für den Menschen eine sehr, sehr seltene Erkrankung. Die kommt so gut wie nie vor, ja. Aber so ab 1900, mit Beginn des 20. Jahrhunderts, begann das dann immer häufiger zu werden. Und so Mitte des letzten Jahrhunderts begannen die Forscher sich dann Fragen zu sagen, ja, wir hatten vor 100 Jahren fast keine Herzinfarkte und heute sterben die Menschen wie die Fliegen da dran. Woran liegt das denn? Und da haben sie eben diese Framingham-Studie gemacht. Und haben gesehen, okay, je älter die Menschen sind, desto mehr Herzinfarkte gibt es. Männer hatten ein höheres Risiko, Raucher hatten ein höheres Risiko, Blutdruck war ein Risiko. Bitte immer Risikofaktor, kein kausaler Faktor. Und ein Faktor war eben dann auch Cholesterin. Je höhere Cholesterinspiegel die am Anfang hatten, umso größer war die Wahrscheinlichkeit gewesen, dass sie auch im Laufe der Studie einen Herzinfarkt bekommen hatten. So entstand der Hinweis, der Verdacht auf einen kausalen Zusammenhang, der dann letztendlich mit sogenannten Interventionsstudien bewiesen werden muss. Das hat man dann auch getan, zum Beispiel die Helsinki Study. Da hat man damals Fibrate genommen als Cholesterinsenker. Statine gab es noch gar nicht. Und da hat man gesehen, ja, in der Tat, wenn die gefährdeten Personen, wenn die Fibrate bekommen haben, sank nicht nur der Cholesterinspiegel, sondern auch das Herzinfarktrisiko. Damit war der Risikofaktor bewiesen. Was dann in der Primärveröffentlichung nicht drin stand, dass die Mortalität überhaupt nicht beeinflusst worden ist. Also es gab dann auch weniger Herztote, es gab aber gleichzeitig mehr Tote an Verkehrsunfällen, an Selbstmorden, an Krebs, an anderen Todesursachen. Also bezüglich der Lebenserwartung war da kein Benefit, ja. Das hat die Pharmaindustrie aber leider in diesen Studien so ein bisschen verschwiegen, ja. Also so ging das alles los mit dieser Cholesterinhypothese.
Ja, super interessant. Und bei dieser Hypothese ist es ja auch lange Zeit geblieben und man hat auch die Cholesterinwerte, also heutzutage werden die ja immer weiter runtergefahren, also in den Leitlinien. Und früher gab es halt, oder vor 40 Jahren, war der Gesamtcholesterinwert noch bei circa 260, meine ich ungefähr. Und heute wird unter 200 empfohlen. Wie ist das denn zu erklären?
Ja, also erstmal müssen wir differenzieren zwischen der primären und der sekundären Prävention. Also sekundär ist, jemand hat schon einen Schlaganfall gehabt oder Bypässe oder einen Herzinfarkt. Dann profitiert dieser jemand auf jeden Fall von Statinen und zwar egal, wie sein Cholesterinwert ist. Ja? Nicht wegen der cholesterinsenkenden Wirkung, sondern wegen der sogenannten Pleiotropeneffekte der Statine. Also Statine haben auch eine antioxidative Wirkung, eine Thrombozytenaggregationshemmende Wirkung, also ähnlich wie Aspirin, und auch eine plaque-stabilisierende Wirkung. Also wenn schon atherosklerotische Gefäßauflagerungen an den Gefäßinnenwänden vorhanden sind, dann reißen die weniger häufig auf oder es bilden sich weniger Trompen da drauf. Also das sind die eigentlichen Wirkungen der Statine. Und nochmal, sekundäre Prävention, muss man Statine geben, der Nutzen ist klar bewiesen. Okay, kann man sich immer noch überlegen, nehme ich die künstlichen Statine oder nehme ich Präparate aus rotem Reis, die absolut identisch sind von der Wirkung. Da kann man nochmal drüber diskutieren, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wir reden jetzt hier von der sogenannten primären Prävention. Also gesunde Menschen haben nach Ansicht der Ärzte erhöhte Cholesterinwerte. Ab wann muss behandelt werden? Und da hast du ganz richtig gesagt, so vor einigen Jahrzehnten, da war so eben der Grenzwert beim, muss man sagen, Gesamtcholesterin 250 bis 260, was auch so der Durchschnittswert in der Bevölkerung ist. Also wenn sich jemand ganz normal ernährt, ja, viermal in der Woche Fleisch, einmal in der Woche Fisch, ja, Käse, dann hat er einen Durchschnittswert von 250. Und quasi dieser Durchschnittswert wurde damals schon als behandlungswürdig angesehen. Aber dann ist scheinbar noch nicht genügend Statin verkauft worden. Also später gab es dann ja die Statine. Dann ist der Grenzwert auf 220 gesenkt worden, dann ist auf 200 gesenkt worden. Und dann hat man erkannt, oh, das Gesamtcholesterin spielt ja gar keine Rolle. Das ist ja gar nicht so entscheidend, sondern das LDL ist das Wichtige. Das LDL ist das sogenannte böse Cholesterin und das HDL ist das Gute. Also angenommen, jemand hat ein normales bis niedriges LDL von 120 und hat aber ein HDL, ein sehr, sehr gutes HDL von 90, ja, dann geht von dieser Konstellation überhaupt kein Risiko aus. Ja, also wir müssen differenzieren. Das hat man Gott sei Dank auch gemacht. Und dann gab es eine Zeit, und das fand ich eigentlich sehr toll, weil da hat sich die Kardiologie eigentlich so ein bisschen als ganzheitlich erwiesen. Dann gab es halt Modelle, die gesagt haben, die Cholesterinsenkung ist eigentlich gar nicht so wichtig. Wir müssen das Gesamtrisiko behandeln. Also wenn jemand relativ hohe Cholesterinwerte hat, aber hat keinen Diabetes, keinen Bluthochdruck, in der Familie sind Herzinfarkte niemals vorgekommen, dann müsste ich auch ein hohes HDL nicht behandeln, weil da ist kein hohes Risiko da. Die haben gesagt, wir haben Risikorechner, Cholesterin-Risikorechner, gibt es auch heute noch. Wir können ja vielleicht einen verlinken von der Assmann-Stiftung, kann das jeder selber berechnen. Wenn das Gesamtrisiko für einen Herzinfarkt in den nächsten 20 Jahren über 20% liegt, das ist ja ziemlich hoch, dann sollte behandelt werden und dann zur Not eben auch mit Statinen. Unter 10% Gesamtrisiko muss nicht behandelt werden. Das ist ein Kunstfehler. Und zwischen 10 und 20% kann man sich nochmal überlegen. Und das fand ich unglaublich differenzierte und gute Empfehlungen. Problem ist nur, man braucht etwa 5 Minuten, um das auszufüllen. Und die Zeit hat der normale Arzt einfach nicht. Das wurde nicht gemacht. Ich habe es bei all meinen Patienten gemacht, die mit der Empfehlung von dem Arzt gekommen sind. Oh, mit ihren Werten, die müssen Cholesterinsenker nehmen. Und ich habe dann berechnet und gesagt, passen wir auf, Sie haben ein Risiko von 3% in den nächsten Jahren, einen Herzinfarkt zu kriegen. Ab 10% sollte behandelt werden, ab 20% muss behandelt werden. Ich drucke Ihnen das aus, geben Sie das mit schönen Grüßen bitte Ihren Arzt. Nach den Leitlinien muss nicht behandelt werden. Also ich war mit dieser Regelung sehr, sehr glücklich. Das war eine tolle Regelung. Und dann kam aber so vor etwa 5 Jahren, glaube ich, die Regelung, ja, aber wenn das LDL, das Schlechte, über 190 ist, muss dazu sagen, 190 Milligramm pro Deziliter. Wir haben bestimmt ein paar Zuhörer, die haben Millimol pro Liter. Ich kann die einzelnen Zahlen jetzt auch nicht im Kopf umrechnen, aber wer möchte, kann dann das Ganze durch 38 teilen. Dann hat er seinen Millimolwert. Ja, Milligramm pro Deziliter geteilt durch 38 ist Millimol pro Liter. Also über 190 muss jeder behandelt werden, egal was er sonst hat. Ja, aber das halte ich natürlich auch für Blödsinn. Ich meine, ihr kommt aus der Sportmedizin. Ihr wisst es, es gibt junge Marathonläufer, die haben vielleicht einen Gesamtcholesterinwert von 280 und haben da eben 195 LDL und haben aber auch 95 HDL. Die sind schlank, die haben keine Herzinfarkte in der Familie. Nach den Leitlinien hätten die damals behandelt werden müssen, was für mich völliger Blödsinn ist, ja. Gut, so weit, so gut, aber mit den 190 kann man sich ja noch gefallen lassen. So, und dann, und das war für mich der Anlass, jetzt hier nochmal euch einen Podcast vorzuschlagen. Vor kurzem habe ich neue Leitlinien bei Medscape gelesen, dieser angelsächsischen Medizinerplattform im Internet. Und die haben gesagt, die nicht-amerikanische Herzgesellschaft, die wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten nachziehen, aber eine amerikanische Endokrinologengesellschaft hat gesagt, die Leitlinien müssen geändert werden. Jeder gesunde Erwachsene, das heißt ab 18 Jahre, wenn ich ein LDL von 131 habe, egal ob ich 18 oder 81 bin, muss ich Statine nehmen. 130. So, jetzt habe ich mal geguckt, was ist denn der Durchschnittswert vom LDL bei uns in Mitteleuropa? Der liegt bei über 160. Das ist der Durchschnittswert. Das heißt, nach dieser Leitlinie müssen 90% der gesamten, und zwar wir sprechen von gesunder Normalbevölkerung, muss mit Statinen oder anderen cholesterinsenkenden Maßnahmen behandelt werden. Und da hört es bei mir auf. Das ist keine Medizin mehr. Das hat nicht mehr mit Prävention zu tun. Das hat nur noch mit Profit zu tun.
Das ist ja schon Wahnsinn, was da für Zahlen aufgerufen werden. Aber Jens, du wolltest gerade noch mal einen
Ja, ich muss
Kommentar
gerade ein bisschen
dazu.
schmunzeln, weil ich bin mal, weiß ich, so knapp vor knapp 10 Jahren. Da wurden dann plötzlich die US Dietary Guidelines wurden verändert im Bereich Ernährung. Und zwar hat man dann gesagt, ach, zu der Cholesteringeschichte brauchen wir eigentlich gar nichts mehr sagen in der Ernährungsberatung. Das Thema ist durch. Und dann habe ich gedacht, hoppla, was ist denn da los? Und dann habe ich mal 2 Nächte meinen Laptop geschnappt und habe das mal kreuz und quer recherchiert. Und dann fiel mir plötzlich auf, dass in dem gleichen Zeitraum vorher, also so 1, 2, 3 Jahre vorher, von 16 Cholesterinsenker-Patenten plötzlich 14 gleichzeitig ausgelaufen waren. Da habe ich mir gedacht, okay, interessant, ja, also hat die Pharmaindustrie mal bei der Nutrition Dietary Association mal angerufen und gesagt, so jetzt können wir sie eigentlich freigeben, weil wenn die Patente nicht mehr da sind, dann sinken ja ohnehin die Preise fürs Medikament und dann können wir auch keine Margen mehr machen und den Aktienkurs nicht mehr nach oben schrauben. Das fand ich schon sehr interessant, wie also hier offensichtlich auch unterm Tisch die Informationspolitik läuft und so dann eben auch unsere Ernährungsempfehlungen indoktriniert werden. Was sagst du dazu, Volker?
Ich habe mir das mal auch mal angeschaut. Wann gab es denn welche Statine auf dem Markt? Also das erste Statin, was wir hatten, war das Mevinacor. So in den, glaube ich, 70er, 80er Jahren. Das war von der Generic-Substanz, war das das Lovastatin. Und das ist interessanterweise das Monacolin K. Also das wurde zuerst in Japan entdeckt in rotem Reis, ja. Also wir hatten quasi eine naturidentische Substanz, ja. Das Lovastatin gibt es übrigens heute auch in einem roten Reis. Das ist genau dasselbe wie Mevinacor. So, und dann, wie du genau sagst, alle 5 bis 10 Jahre gab es dann ein neues Statin. Da gab es das Simvastatin, dann das Pravastatin, das Atorvastatin. Ich glaube, das jüngste ist jetzt das Rosuvastatin. Warum gibt es denn alle paar Jahre ein neues Statin, wo die alten noch so gut sind? Naja, wie du schon angedeutet hast, die Patente sind abgelaufen und mir ist keine einzige Studie bekannt, wo mir jetzt sagen könnte, so, das Atorvastatin, das ist aber deutlich besser als das Lovastatin, ja. Also wir müssen eine geringere Dosis haben oder wir haben weniger Nebenwirkungen oder weniger Herzinfarkte oder bessere Lebensqualität. So eine Vergleichsstudie gibt es nicht, ja. Also wenn ich Medikamentenaufsichtsbehörde werde, dann würde ich sagen, ey, bevor ihr so ein neues Medikament zulasst, beweist doch bitte erstmal die Überlegenheit über die alten Medikamente. Und die können die nicht belegen, ja. Aber alle Ärzte springen auf den Zug auf, oh, jetzt gibt's ganz Tolles, das ist noch viel besser, okay, kostet 3-mal so viel wie das aus der Patentpflicht genommene, ja, aber ist egal, wir wollen das Beste haben, ja, und die Patienten machen auch mit, die wollen ja immer das Neueste, Beste haben, das ist völliger Blödsinn, es ist nichts dran.
Übrigens, Volker, deine Aussagen, die decken sich mit einer aktuellen Studie, ich habe die zufällig vor 2 Wochen drüber gestolpert, ich habe gedacht, das passt ganz gut zu Ostern, mit dem berühmten Osterei und ein Ei in der Woche. Da haben nämlich interessanterweise mexikanische Forscher von der Universität Monterrey eine Studie gemacht bei metabolisch schlanken Menschen, die aber sehr hohes LDL hatten, also verhältnismäßig hohes LDL hatten, durchschnittliches HDL, Triglyceride, BMI von etwas unter 25. Und die haben über 2 Jahre haben die eine ketogene Diät durchgeführt. Und dann haben sie halt über Coronar-CT sich die Plaques angeschaut und haben geschaut, ob da irgendwie eine Progression oder was auch immer dort stattfindet. Und haben letztendlich gesehen, dass da nichts passiert, obwohl die LDL-Werte relativ hoch waren. Und sind dann letztendlich zu dem Ergebnis gekommen, dass man diese Lipid-Hypothese, die du ja gerade uns erklärt hast, dass man die eigentlich bei schlanken Menschen überhaupt gar nicht anwenden kann, wenn es keine weiteren Risikofaktoren gibt. Von daher diese Strömung jetzt auch bei Gesunden in der Präventivmedizin dort Cholesterinsenker einsetzen zu wollen, um vielleicht diese abnehmenden Umsätze dann auch damit aufzufangen, die sind ja eigentlich Hanebüchen.
Ich kenne diese Studie auch, also die hatten teilweise ein LDL von 200, 300, teilweise 600, wo der Kardiologe sagt, besorgen Sie sich schon mal einen Platz für die Bypass-Chirurgie, ja. Ja, und das Erstaunliche wirklich, der LDL-Spiegel hatte keine Voraussagekraft für das Entstehen von Atherosklerose. Es gab einen einzigen Faktor, der bestimmend war. Und zwar, wenn zu Beginn der Untersuchung, bei der ersten Corona-Untersuchung bereits Plaques waren, dann sind die mehr geworden. Das war der einzige Risikofaktor, schon vorhandene Plaques, aber unabhängig von den LDL-Werten. Das bedeutet, ich nenne es jetzt mal nicht Cholesterin-Hypothese, sondern Cholesterin-Narrativ. Das muss zumindest in Teilen überdacht werden. Wir dürfen nicht die gesamte Bevölkerung über einen Strang schlagen. Und ich habe jetzt gerade heute Morgen habe ich mir nochmal die Mühe gemacht, KI zu befragen. Ja, künstliche Intelligenz. Ein anderes wichtiges Argument für das Cholesterin-Narrativ ist ja die sogenannte familiäre Hypercholesterinämie. Das heißt, das sind genetisch bedingt, das ist ein besonderer Gendefekt, dass die LDL-Rezeptoren, also die LDL-Cholesterin aus dem Blut rausfischen, dass sie nicht gut funktionieren. Und da gibt es die sogenannte Kopenhagen-FH-Studie, familiäre Hypercholesterinämie. Und da hat man gesehen, da ist so etwa jeder 200. ist tatsächlich betroffen in einer sehr großen dänischen Bevölkerungsgruppe. Und da hat man gesehen, ja, die haben auch ein deutlich erhöhtes Atherosklerose-Risiko, aber
es gibt eine kleine Gruppe, da passiert trotz hoher LDL-Werte gar nichts. Ja, und es gibt noch eine 100-jährigen Studie. Also es gibt 100-Jährige mit familiärer Hypercholesterämie, die es eigentlich gar nicht geben dürfen, weil die müssten alle mit 50 schon gestorben sein. Und die haben exzessiv hohe vererbte Cholesterinwerte und werden 100 Jahre alt. Das bedeutet für mich, wir müssen differenziert vorgehen. Ja? Und ich hatte neulich gehört, vor 2 Tagen habe ich von der Patientin gehört, die war bei ihrem Arzt, ist 55 Jahre, der hat einen Herzultraschall gemacht. Nein, nee, Entschuldigung, einen Halsultraschall. Und hat gesehen, die Halsschlagadern sind völlig frei, nicht der Hauch von Verkalkung. Und dann sagt er, ja, Sie müssen aber doch Statine nehmen, weil Sie sind ja 55 Jahre alt. Da kommt das einfach. Sie haben so einen, also das sind Kunstfehler. Das entspricht allen kardiologischen Leitlinien. Und ja, nochmal KI, das fand ich auch sehr lustig. Ich habe dann noch ein bisschen Dialog mit KI geführt. Dann habe gesagt, ja, was ist denn da wirklich wichtig? Warum kriegen denn einige mit familiärer Hypercholesterämie dann Atherosklerose und andere nicht? Und da kam ein Satz von KI aus und ich hätte, wenn das gehen würde, ich hätte KI küssen können, ja. Da stand nämlich, und zwar nicht im Text, sondern wirklich explizit dargestellt, das LDL ist nicht alles. Das LDL ist nicht alles. So, und jetzt werde ich ein bisschen zynisch. Also ich will jetzt hier kein Kardiologen-Bashing machen. Es gibt auch Kardiologen, die wirklich mitdenken und die nicht jeden Blödsinn von der Pharmaindustrie mitmachen. Aber ich würde Kardiologen auch so ein bisschen mehr KI wünschen. Und mit KI meine ich jetzt kardiologische Intelligenz. Dass wirklich Kardiologen sich mal überlegen, wen muss ich wirklich behandeln? Und es gibt Leute, die müssen mit Statinen behandelt werden. Da bin ich voll dafür. Wie gesagt, kann man immer noch gucken, ob ich dann einen roten Reis nehme, der viel besser verträglich ist oder nicht. Aber ja, ich gebe ja den Kardiologen recht, aber das Cholesterin ist hoch. Und dann, wenn ich bei 3 auf den Bäumen ist, muss ein Statin nehmen. Das ist nicht lege artis. Das sagt KI nicht und das sagen auch nicht die Leitlinien. Ja? Und KI, das fand ich auch noch spannend. Wir haben eben Schutzfaktoren, Bewegung, Ausdauerbewegung, hohes HDL-Cholesterin und wir haben Risikofaktoren, Rauchen natürlich und oxidiertes Cholesterin, LDL-Cholesterin und wir haben SDLDL. SDLDL, fragen Sie zu Hause bitte mal Ihren Kardiologen, lassen wir das SDL messen. SDL ist das Small Dense Lipoprotein. So, nun geht es nämlich noch weiter. Ich habe gesagt, die konventionelle Kardiologie ist immer differenzierter geworden. Erst das Gesamtcholesterin, dann das LDL. Und wir sind am Ende der Fahnenstange noch nicht angelangt. Wir wissen heute, das Nonplusultra ist das SDLDL. Das LDL. Und schöne Grüße an Ihre Kardiologen. Und es stimmt wirklich, das LDL ist nicht böse. LDL ist nicht schädlich, sondern nur eine ganz kleine Unterfraktion. Nur dieses SDLDL. Und wenn jetzt jemand im Zweifel ist, ah, die Werte sind so und soll ich nicht doch behandeln, bestehen Sie darauf, dieses Small Dense zu messen. Und wenn das dann wirklich erhöht ist, dann gibt es tatsächlich eine Indikation für eine Behandlung. Wenn es aber niedrig ist, ich habe das bei vielen Patienten gemacht, also bei 90% der Patienten, denen die Ärzte Statin rezeptiert hätten, ist das LDL völlig, SDLDL völlig normal und die müssen überhaupt nicht behandelt werden, weil sie keinerlei Risiko haben.
Volker, noch eine Frage. Es gibt ja bei vielen Untersuchungen oder wenn ein Blutbild gemacht wird, da wird ja auch immer das Lipoprotein A und auch die Triglyceride mit untersucht. Haben die denn auch noch einen Einfluss so auf die erhöhten Cholesterinwerte oder auf das erhöhte Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen?
Ja, also die Triglyceride werden als weniger schädlich als das Cholesterin angesehen, was durch die Studienlage gar nicht so gedeckt wird. Also ich kenne eine Studie, erwähne ich auch in meinem Cholesterinbuch. Da wurde also gesagt, ein Triglycerid, das sind ja eigentlich Blutfette. Ja, also Cholesterin ist ja kein Fett, sondern ist eine fettähnliche Substanz. Aber Triglyceride, das ist das, was wir im Olivenöl haben, was wir in der Butter haben, in der Margarine, das sind alles Triglyceride. Und ein Triglyceridwert von 240 Milligramm pro Deziliter, das ist eine mäßige Erhöhung. Die Werte sollten unter 200 sein, besser wären unter 150, entspricht der Wertigkeit von Rauchen. Triglyceride 240 ist wie Rauchen. So, warum achten die Kardiologen da und die Hausärzte praktisch nicht mehr drauf? Wir haben keine guten Medikamente, die Triglyceride senken. Die Statine machen das kaum. Die Fibrate, die haben das relativ gut gemacht, aber die sind mittlerweile obsolet, weil sich mittlerweile durchgesprochen hat. Die senken ja nicht die Mortalität. Es gibt ein einziges gutes Medikament, was die Triglyceride gut senkt, und zwar um bis zu 50%. Und da steht sogar in den kardiologischen Leitlinien drin. Da steht drin, wenn Statine oder Fibrate nicht ausreichend sind zur Senkung von erhöhten Triglyceriden, dann darf und sollte man dieses Medikament nehmen. Wisst ihr, welches Medikament das ist?
Du sagst es uns jetzt.
Das sind Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren stehen in den kardiologischen Leitlinien, aber nur bei erhöhten Triglyceridwerten, die wir anders nicht in den Griff kriegen. Das, ja, finde ich schon mal bemerkenswert. Die Leitlinie ist 100 Seiten lang. Kaum ein Kardiologe oder Hausarzt liest sich das durch. Ja, ich habe mir das natürlich durchgelesen. So, jetzt LP klein a. Ist ein anderer Risikofaktor, der ist aber nicht, gehört nicht zur Standarduntersuchung. Also da muss man speziell nachfragen. Also ich sage immer, wenn ich wirklich ein erhöhtes Risiko habe und noch ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken möchte, dann möchte ich unbedingt das Lipoprotein klein a messen und ich möchte auch das Homozystein messen. Homozystein ist relativ leicht zu behandeln mit B-Vitamin, hauptsächlich Folsäure B12. Wird von den Kardiologen auch nicht gemacht, weil B12, Folsäure, nicht patentierbar, für die normale Medizin völlig uninteressant. Bin sicher, wenn es ein Medikament gäbe, was chemisch wäre, was 3 € am Tag kosten würde, was Homozystein senken würde, würde jeder bekommen. Ja. Lipoprotein klein a, das ist schwierig. Das ist genetisch bedingt, kann man nicht durch Bewegung und Ernährung beeinflussen, auch nicht durch Vitamine, außer sehr, sehr, sehr hochdosiert Vitamin B3. Das bedeutet für mich, wenn das hoch ist, dann müssen wir einfach alle anderen Risikofaktoren besonders gut einstellen. Das ist tatsächlich ein weiterer Risikofaktor. Im Ernstfall bei Risikopatienten würde ich das messen und würde es in meine Überlegungen, meine Gesamtüberlegung mit einbeziehen.
Ja, wir beide, der Jens und ich, oder auch du, Volker, wir sind ja eher die Fraktion Prävention. Und kannst du uns noch mal ein bisschen kurz einordnen, wie auch zum Beispiel so eine Lebensstilveränderung auch die Cholesterinwerte beeinflusst? Also wie kann ich präventiv da was gegen tun? Was hilft am allerbesten? Kraftsport, Ausdauersport, was würdest du empfehlen?
Also die Empfehlungen des Lebensstils sind einfach ganz langweilig und sie wiederholen sich und decken sich mit den Empfehlungen bei anderen Krankheiten auch. Wie du schon gesagt hast, Sport, insbesondere allerdings der Ausdauersport im moderaten Ausdauerbereich, also im Bereich der anaeroben Schwelle, scheint da besser zu sein. Aber man darf natürlich auch mal eine Krafteinheit einlegen, man darf auch mal eine Intervalleinheit einlegen, aber für die Fettsenkung oder die HDL-Erhöhung, das ist wirklich das Gute. Sport ist fast die einzige Maßnahme außer Omega-3, die HDL erhöht das gute Cholesterin. Dann natürlich Ernährung. Ernährung kann mehr LDL senken als HDL erhöhen. Also eine cholesterinarme Ernährung, also nicht jeden Tag da eine Schweinshaxe essen. Aber wir wissen heute auch, es ist wichtiger, mehr Ballaststoffe in die Ernährung einzuführen, als jetzt Cholesterin unbedingt zu meiden. Ja? Und nochmal zum Thema Eier, doch, möchte ich das auch nochmal aufgreifen. Also meine speziellen Freunde von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die haben ja jahrzehntelang, haben die den Menschen ja die Eier madig gemacht. Ja? Also die Eier sind ja in der Ernährung des Teufels. Ja? Da kann man schon mal, da kriegt man sicher einen Herzinfarkt. Ja? Das haben die bis 2017 getan, ja. 2017 ist das klammheimlich aus den Empfehlungen verschwunden, weil es gab einfach nicht eine einzige Studie, die das belegt hat, ja. Theoretisch, ja, Eier haben viel Cholesterin. Cholesterin ist schlecht, also müssen Eier schlecht sein, ja. Also diese logische Verknüpfung, die treffen wir leider sehr häufig in der Medizin, gerade in der Ernährungsmedizin. Aber sie ist einfach falsch. So tickt die Natur nicht, ja. Wir müssen jedes Postulat, was wir haben, müssen wir gesondert belegen. Und für Eier hat man nie was gefunden, also das ist verschwunden. Mittlerweile warnt die DGE wieder vor Eiern, aber nicht wegen gesundheitlicher Effekte, sondern wegen planetary health, ja. Oh, Eier, das ist so schlimm, ja, Klimakatastrophe. Da frage ich mich, ja, warum waren die nicht vor Hamburgern, ja, im Amazonaswald, holzen Kentucky Fried Chicken und Burger King und McDonald's, die holzen da die Urwälder ab, legen Sojaplantagen an, damit die Rinder das Bratzeug da für die Hamburger produzieren. Aber vor den paar Eiern wird gewarnt. Also, ich meine, ich bin auch der Meinung, es muss nicht jeder jeden Tag ein Ei essen. Ne? Das muss gar nicht sein, ja. Aber jetzt
Aber Herr
aus
Forscher, es gibt eine
Klimagründen.
Einschränkung. Die Industrie darf so viel Eier verwenden, wie sie möchte. Das gilt nur für uns, die morgens die Frühstückseier essen, also für die Industrie. Die können so viele Eier in ihre Nudeln verarbeiten, wie sie wollen. Da
Ja,
gibt es keine
toll.
Einschränkung.
Ja. Aber also wer wirklich sein Ei haben möchte und möchte auch an das Klima denken und holt sich dann eben ein Bio-Ei von freilaufenden Hühnern, die auch mal einen Wurm fressen, ja, ich glaube nicht, dass es sehr schädlich für die Klimabilanz ist, ja. Aber das ist mittlerweile das Argument, es ist einfach Hanebüchen, man greift sich nur an den Kopf.
Wir haben es ja gerade eben schon angesprochen, da sind wir ja voll auch wieder in so einer politischen Diskussion. Warum werden halt die Leitlinien oder in den Leitlinien die Grenzwerte immer weiter gesenkt? Und um, wie du es auch eben gesagt hast, den Profit der Big Pharma einfach zu erhöhen, wo es auch gar keine Notwendigkeit gibt, Statine einzusetzen. Diese differenzierte Betrachtung, die ist uns halt, glaube ich, abhanden gekommen. Jens, du wolltest auch gerade noch mal was, du hast noch eine Studie, die du uns.
Ja, ich wollte noch ein bisschen was beitragen. Das
Ja.
passt alles ganz gut ins Bild. Ich habe die letzten 12 Monate mich sehr intensiv mit Longevity beschäftigt, weil wir gerade einige Mediziner und Heilpraktiker und so weiter ausbilden. Und da bin ich gestolpert über eine Studie. Wir sagen ja gerne, wenn es nicht so viele Teilnehmer gibt, dann ist diese Studie auch wenig wert. In dieser Studie wurden 13 Millionen Koreaner zusammengefasst. Und dort hat man sehr schöne Dinge gesehen, wie zum Beispiel All Participants. Wo ist also der niedrigste Hazard Ratio, also die geringste Wahrscheinlichkeit oder Zusammenhang, dass Cholesterin etwas mit einem Herzinfarkt oder einem kardiovaskulären Event zu tun hat? Und da ist man hier bei All Participants, also über alle Altersklassen hinweg, hat man das niedrigste Risiko bei 220 bis 240. Und wenn man jetzt durch die Altersklassen geht und die haben das bis 99 Jahre gemessen, dann landen wir hier sogar bei über 240. Also mit zunehmendem Alter produzieren wir mehr Cholesterin. Das ist ja, Volker, eigentlich auch logisch, weil wir ja auch zum Beispiel im zunehmendem Alter einen höheren Bedarf an Eiweiß haben, eine höhere Stoffwechselrate in manchen Bereichen des Körpers. Und logischerweise, und das macht ja unser Körper selber, also kurbelt die Leber entsprechend natürlich auch das Cholesterin hoch. Und ich erinnere mich noch gut an das Buch von vor, boah, über 25 Jahren, glaube ich, von Herrn Strunz, Ulrich Strunz, der damals schon ganz neutral dieses Cholesterin als Cholesterinschiffchen definiert hat oder beschrieben hat und hat gesagt, naja, die LDLs bringen es halt zu den Zellen hin und die Zellen bringen halt über HDL dann bestimmte Substanzen wieder zur Leber zurück. Also man hat dort irgendeine Zielscheibe gesucht, hat Cholesterin gefunden, dabei ist es eigentlich eine relativ neutrale Substanz.
Ja, das zeigt mir nochmal, wir müssen einfach wirklich differenziert oder noch besser individuell vorgehen. Wer hat gesagt, dass die Natur einfach ist? Ja, die Natur ist äußerst komplex. Und wenn A größer B ist und B größer C, dann muss es in der Mathematik unbedingt so sein, dass A auch größer als C ist. In der Natur muss das überhaupt nicht so sein. Das heißt, wir müssen uns viel mehr Gedanken machen. Und vor den einfachen Wahrheiten, das Cholesterin ist hoch, jetzt müssen wir Statine nehmen. Wenn Sie so einen Arzt haben, laufen Sie weg, so schnell Sie können. Der hat nichts mit Ganzheitlichkeit am Hut, der denkt nicht mehr selber nach, der ist nur, und ich bin jetzt noch mal ganz, ganz böse, aber nach 40 Jahren Medizingeschichte kann ich mir das leisten. Die meisten Ärzte, es gibt auch andere, es gibt wirklich auch andere, aber die meisten Ärzte sind mittlerweile Büttel der Pharmaindustrie geworden. Ja, sie gehen auf medizinische Fortbildungen, die zu 95% von der Pharmaindustrie bezahlt werden, kriegen da ihr Schweineschnitzel mit Pommes und kriegen da ihr Glas Rotwein. Und dann machen sie das, was die Professoren, die alle von der Pharmaindustrie, nicht alle, aber fast alle von der Pharmaindustrie gekauft sind, ja. Was die dann empfehlen, das wird gemacht. Da sind doch die Koffein, die machen das noch. Nein, wir müssen selber nachdenken. Ärzte müssen selber nachdenken. Und ja, es bleibt den Patienten heute auch nichts anderes übrig. Beziehungsweise es werden ja gesunde Menschen, werden ja auch zu Patienten gemacht, ja. Ja, wenn ich nur genügend Messwerte habe, ist jeder Deutsche krank, ja, weil ich werde immer irgendeinen pathologischen Messwert finden, aber es muss überhaupt keine Relevanz haben. Also wir müssen kritisch sein, wir müssen nachdenken und wirklich Behandlung, medizinische Behandlung, nur dann, wenn sie notwendig sind, sonst nicht.
Ja, da muss ich zustimmen. Also ich in meinem Umkreis erlebe auch immer mehr, dass da über den Tellerrand inzwischen geschaut wird. Es gibt sehr viele Ärzte, die zweimal, dreimal die Woche abends in irgendwelchen Online-Kongressen sind oder in Online-Weiterbildungen und sich dort weit, weit, weit über den Tellerrand ihrer eigenen Fachdisziplin dort weiterschulen in allen möglichen Lebensstilbereichen. Auch gerade die jungen Ärzte, die vielleicht mit einem ganz anderen Mindset auch schon in das Medizinstudium hineingehen. Ich kenne zufällig einige, die mal mit Fitnesstrainerausbildung bei uns angefangen haben, dann über die Ernährung plötzlich zu der Idee kam, ich studiere noch Medizin und natürlich die Medizin heute ganz anders angehen. Ja? Also viel ganzheitlicher und viel präventivmedizinischer, lebensstilmedizinischer. Und Axel, was sagst du dazu?
Ja, auf jeden Fall. Ja klar, du sagst ja auch gerade, Prävention ist das A und O, finde ich. Man kann selber in seinem Lebensstil ganz, ganz viel dafür tun. Ich wollte noch mal auf einen Aspekt, auch weil du es gerade gesagt hast, Volker, mit den Statinen, dass quasi jeder Bundesbürger quasi Patient ist, wenn man sich die Werte anguckt, die in den Leitlinien propagiert werden. Und worauf wir aber noch gar nicht eingegangen sind, auf die Nebenwirkungen von Statinen.
Ja.
Weil wenn jetzt einer Statine bekommt, du hast ja auch eben gesagt, ja, wenn bestimmte Kriterien eingehalten werden oder wenn bestimmte Kriterien da sind, dann muss auch behandelt werden. Aber wenn jetzt jeder einfach so pauschal behandelt wird, dann haben Statine ja auch Nebenwirkungen.
Ja, ganz genau. Also die typischen Nebenwirkungen, die seit vielen Jahrzehnten bekannt sind, sind Leberschäden. Die muss auch nicht jeder haben, ja. Also ich habe Patienten gehabt, die nehmen seit 20 Jahren Statine, die Leberwerte sind jungfräulich. Aber wenn ich es wirklich genau nehmen wollte, müsste ich so etwa 6 bis 8 Wochen nach Beginn der Therapie mir die Leberwerte mal anschauen, ob die wirklich deutlich angestiegen sind. Das nächste sind Muskeln, ja. Der Muskelwert CK, Kreatininkinase. Jeder Sportmediziner kennt den, weil bei jedem Muskelkater geht dieser Wert enorm hoch, ja. Der zeigt Muskelschädigung an, ja. Und das machen Statine so in der Größenordnung von 10%. Das ist nicht wenig, ja. Das sind dann die Leute, die sagen, oh, 2 bis 3 Wochen, nachdem ich mit den Statinen begonnen habe, konnte ich gar nicht mehr richtig laufen. Nach 200 Meter tun die Unterschenkel, Oberschenkel weh. Das kann doch nicht in Ordnung sein, ja. Dann misst man mal die CK, die ist dann hoch und dann weiß man, diese Nebenwirkung kommt daher, wird in der Regel nicht gemessen. Das kann bis zum Todesfall führen, ja. Die Eltern unter uns, werden sich vielleicht noch an den Lipo-Bei-Skandal erinnern. Die Firma Bayer hat ein neues Statin gehabt und das war nicht besser und nicht schlechter als die anderen. Das war auch nicht nebenwirkungsreicher, aber die haben das mit einer solchen Aggressivität in den Markt gepeitscht und Leute, nehmen die Hochdosen, fangt nicht mit 10 Milligramm an, fangt mit 80 Milligramm an, ja, und keine Messung gemacht, ja, und da sind Hunderte gestorben an Muskelschäden und Nierenversagen, ja. Also wenn die vorsichtiger gewesen wären, 10, 20 Milligramm anfangen und nach 8 Wochen mal die Werte messen, dann wäre niemand gestorben und dann gäbe es dieses Mittel vermutlich heute noch. Also das war wirklich Ausdruck der Gier von der Firma Bayer. Und die hatten leider einen sehr, sehr großen Unterstützer gehabt. Also das Lipo-Bei war in vielen Ländern schon verboten gewesen. Aber ein besonderer Arzt hat es in Deutschland noch viel länger am Leben erhalten, auf Kosten von Todesfällen von deutschen Lipo-Bei-Anwendern. Und ihr ahnt schon, wer das gewesen war. Unser Professor L. war das gewesen, mehr sagt man jetzt nicht. Ja. Aber das finde ich unglaublich, ja.
Das ist wirklich, wirklich unglaublich. Und man liest ja auch immer wieder, dass es auch zu kognitiven Beeinträchtigungen kommt durch diese Statine,
ja,
weil Cholesterin natürlich auch eine neuroprotektive Wirkung hat im Gehirn und weil es ja in den Zellmembranen auch zum Schutz einfach gebraucht wird. Und wie der Jens gerade auch sagte, im Alter braucht man eigentlich eher mehr anstatt weniger, dass man das halt auch dann künstlich senkt, ist ja auch da ein Widerspruch, oder?
Ja, wobei, da ist die Messe noch nicht gelesen. Da muss ich fairerweise sagen, es gibt auch Studien, die belegen, dass unter Statingabe weniger Demenz auftritt. Also da müssen wir auch noch sehr viel differenzierter denken und müssen uns nochmal gut überlegen, wer würde diesbezüglich Demenz von Statinen profitieren oder wer ist wirklich geschädigt. Aber was man wirklich sagen können, Und das bitte ich jetzt wirklich auf die Goldwaage zu legen, weil das steht nicht in Beipackzetteln drin. Das ist die Q10-Senkung. Also wir haben ja das Ubiquinon oder Coenzym Q10, was wir selber bilden. Und wir bilden ja auch einen Großteil unseres Cholesterins selber. Und der Syntheseweg ist bis auf die allerletzten Schritte identisch. Und die Statine senken eben nicht nur die körpereigene Bildung von Cholesterin, sondern sie senken auch die körpereigene Bildung von Q10. Und ich habe bei jedem meiner Statinpatienten eine Q10-Messung gemacht. Und so Pi mal Daumen, es ist jetzt keine wissenschaftliche Studie, aber circa 70% meiner Statinpatienten, die ich nicht eingestellt habe darauf, die andere eingestellt haben, haben einen massiven Q10-Mangel. Und was Q10 im Sport bedeutet, brauche ich euch nicht zu sagen. Q10 ist neben Eisen der wichtigste Faktor für die ATP, die Energiegewinnung in den Mitochondrien. Das ist natürlich auch ganz toll, ja. Ich nehme Statine, um mich vor Herzinfarkt zu schützen und brauche ich das vielleicht gar nicht, weil mein Risiko gar nicht so hoch ist. Und dann habe ich keine Energie mehr, auch nur einen 5-Kilometer-Lauf zu machen, weil ich einen riesigen Q10-Mangel habe. Also da treibe ich wirklich den Teufel mit dem Beelzebub aus.
Aber wäre es ja, Axel, das wäre ja sehr, sehr einfach. Also ich habe es ja auch in meinen Feldstudien zeigen können, wie schnell man Cholesterinwerte beeinflussen kann. Man braucht nur 4 Tage prinzipiell dafür, wenn man
Ja.
alle Lebensstilfaktoren in einen Topf wirft und eine Intervention macht, wie wir das damals gemacht haben, wo wir die Steinzeit nochmal wieder simuliert haben damals. Und es gibt eine schöne Studie, die wirst du wahrscheinlich auch kennen, Volker, von einem deutschen Präventivmediziner. Der hat sich selber mal über 2004, über 16 Jahre gemessen, immer wieder Cholesterin gemessen, LPA, HDL, LDL, Triglyceride, ApoB und so weiter gemessen und hat das immer wieder verbunden mit Ernährungsumstellungen und hat dann in diesen 16 Jahren sehr schön sehen können, wie, wenn ich die Kohlenhydratzufuhr drastisch runterschraube, dass sich dann alle Parameter auch deutlich nach unten bewegen. Wenn man jetzt sich die Ernährungsempfehlungen in Deutschland und überall auf der Welt nochmal anschaut, dann muss man ja fast sagen, das ist Vorsatz, weil man hält immer noch die Fahne der hohen Cholesterinmenge hoch, ja, die immer noch irgendwo zwischen 50, 60% angegeben wird. Und damit gibt man praktisch, ja, sich die Hand an die Klinke der Pharmaindustrie, weil wir dann halt wieder bestimmte Mittelchen verschreiben müssen, um die entsprechenden Werte zu senken. Dabei wäre die Lebensstilmedizin, und das wird ja auch in den Vergleichsstudien, die du erwähnt hast, ja auch nie gemacht. Ja, da wird ja immer nur das eine Cholesterin gegen das andere, ob es einen Zusatznutzen gibt. Aber es wird ja nie gegen Lebensstilinterventionen gemessen.
Ja, ganz genau, weil da ist einfach kein Geld dafür da, da verdient keine Industrie daran. Und dieser Streit Cholesterinhypothese oder Zuckerhypothese, den gab es ja schon in den 50er und 60er Jahren. Ja, und es gab damals Daten aus der Sieben-Länder-Studie, die genau zeigten, hoher Zuckerkonsum hat dieselben atherosklerotischen Effekte wie hoher Konsum an gesättigten Fettsäuren. Das war identisch. Das Problem war nur, es ist nur der Fettanteil publiziert worden. Und das andere ist von den Forschern unter den Teppich gekehrt worden. Also das Studienfälschung, beziehungsweise Vorenthalt von wichtigen Daten ist ja betrieben worden. Also es war damals, wir wissen eigentlich seit 70 Jahren, dass Zucker mindestens genauso schädlich ist wie Cholesterin oder wie gesättigte Fettsäuren. Aber diese Information ist uns mehr als 50 Jahre bewusst vorenthalten worden. Das ist einfach eine Katastrophe.
Die Leute, die das damals postuliert haben, die wurden dann, und das ist eigentlich spiegelbildlich für die heutige Zeit, wurden damals genauso diffamiert, wie wir das ja auch in aktuellen Phasen gesehen haben bei anderen Themen.
Ja.
Ja? Wo dann plötzlich so 30, 40 Jahre dann plötzlich wieder die Wahrheit durchsickert. Also wenn man Augen und Ohren auf hat, dann erkennt man hier Muster.
Ja, also wir dürfen heute mit Fug und Recht behaupten, Zucker ist das neue Cholesterin.
Und bei dieser Diskussion, finde ich, ist das Schlimme ja nicht, was die Forscher rausfinden und uns dann mitteilen, sondern das Schlimme ist halt, was sie uns halt vorenthalten, genau wie du es gesagt hast, was sie uns
Ja.
halt nicht mitteilen. Das ist halt das
Ganz
Schlimme
genau.
an diesem Vorgehen. Ja, und noch eine Ergänzung, Jens. Du hast ja gerade von deinen Studien gesprochen und dass man auch in 4 Tagen sein Leben halt quasi umkrempeln kann. Und für diejenigen, die auch unseren Podcast mal gehört haben zu deinem Buch In 4 Tagen gesund, als Ergänzung von mir, man muss nicht in 4 Tagen alles auf einmal umkrempeln. Auch kleine Schritte, so steht es nämlich auch in deinem Buch, kleine Schritte, jeder kleine Schritt ist ein Anfang. Und man muss nicht alles direkt immer auf 180 Grad drehen, sondern jeder kleine Step zählt. Und so ist es auch bei der Lebensstilintervention. Also man kann halt mit kleinen Schritten anfangen. Man muss nicht direkt 10 Kilometer laufen, sondern ein strammer Spaziergang von 20, 30 Minuten hilft auch für den Anfang. Ja, gut. Dann würde ich noch mal kurz zusammenfassen. Als erstmal vielen Dank an dich, Volker, für das tolle Interview und für euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr betroffen seid, einfach ganz, ganz wichtig, das Thema Cholesterin differenziert zu betrachten und nicht nur immer das Gesamtcholesterin oder LDL isoliert zu betrachten, sondern differenziert das Ganze anzunehmen und dann zu schauen, wo es auch wirklich nötig ist, Statine einzusetzen, vielfach aber auch nicht. Und einfach mal euren Lebensstil zu hinterfragen. Die Ernährung, die Bewegung, Stressfaktoren gehören auch dazu, wie wir es auch hier immer im Podcast sagen. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal, Volker, an dich für das tolle Interview. Jens, auch für
Ja, sehr
dich.
gerne.
Auch an dich, Jens, vielen Dank. Und für euch da draußen, vielen Dank auch fürs Zuhören. Wie immer, bleibt uns gewogen. Macht Werbung für uns gerne, empfiehlt uns weiter und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss, alles Gute dabei.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.